Vielen Dank. Im Programm stand gerade Lüften und Kinder gehen in die Gruppen. Den Kindern gibt es ein tolles Angebot nachher, aber das werde ich den Eltern gleich sagen. Lüften, Sauerstoff und Heiliger Geist sind die beiden Elemente für jeden guten Gottesdienst. Wir stehen jetzt einfach einmal auf, sofern wir können, und strecken uns mal ein bisschen die Arme hoch, wenn wir wollen, und durchatmen. Oh. Dankeschön, ihr dürft wieder Platz nehmen. Jetzt haben wir 40% mehr Sauerstoff im Gehirn und können die nächsten 40 Minuten zuhören. Aber so lange wird es nicht werden. Ja, mein Name ist Arno Kavol. Ich habe nichts direkt mit dem Kavol Verlag zu tun, auch wenn die Vorfahren Kavols alle aus Ostpreußen kamen und kommen. Das heißt also, ich war viele Jahre Pastor jetzt in der Baptistengemeinde, evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Gießen, für 15 Jahre. Bin Rentner, der rennt schon seit 12 Jahren und freue mich, dem besten Chef immer noch dienen zu dürfen. Bin mit ein und derselben Frau verheiratet, muss man heute schon sagen. Und zwar 52 Jahre lang. Ich bin verliebt noch immer in sie. Sie ist meine Verlobte, sie ist meine Frau, sie ist die Mutter von 5 eigenen Kindern und auch ein Pflegekind dazu. Sie ist Großmutter von 10 Enkelkindern, sie ist Urgroßmutter von einem Enkelkind und ich auch, Urgroßvater, nicht Urgroßmutter. Ja, wir haben vor vielen Jahren mal im Raum des Vogelsberges gewohnt, in Ladenbach-Seenbrücke. Da gehörten wir schon über einige Jahre dann zur Baptistengemeinde in Gießen. Viele Jahre sind wir in Brasilien gewesen, 9 Jahre, das hat unser Leben einfach geprägt. Eine Liebe zu den Menschen in Südamerika, das Evangelium für die ganze Welt weiterzugeben, das war immer mein Herzensanliegen, das ist es bis heute. Und Brasilien hat unser Leben geprägt, 2 Töchter sind dort noch geboren. Und Brasilien erlebt weltweit, haben wir eine große Krise und Brasilien erlebt eben auch eine ganz große wirtschaftliche Krise, eine große Not. Ich bekam diese Woche noch eine Nachricht, dass uns jemand schrieb, wir können im Moment nicht mehr kochen. Könnt ihr uns helfen? Wir haben kein Geld mehr für Gas. Die Leute kochen ja alle aus Gasflaschen soweit und sie hätten kein Gas mehr. Und wir kennen diese Frau mit ihrem Sohn und wir haben gesagt, wir wollen euch helfen. Wir wollen Menschen helfen, die anderen auch helfen. Eine 79-jährige Frau, die mir selber sehr, sehr gut bekannt ist, hat vor 3 Jahren ihren Mann verloren und sie geht immer noch arbeiten mit 79 Jahren. Und zwar hilft sie ihrer schwerkranken Tochter, die keine Rente bekommt, die schwer krank ist zu Hause. Und sie sagt, jeden Tag gehe ich meine 8 bis 10 Stunden und mache den Haushalt für alte Leute, um meine Tochter durchzubringen. Aber ich schaffe es oft nicht mehr. Könnt ihr helfen? Und so stehe ich hier, um Hilfe weiterzugeben. Und zwar, meine Frau hat eine ganz große Liebe und Leidenschaft. Sie näht gerne. Und es gibt, eben hast du was vom Hund erzählt. Draußen gibt es übrigens Hunde, die beißen nicht, die bellen nicht. Mit denen muss man nie Gassi gehen. Auf denen kann man sogar liegen und schlafen. Ähnlich ist das bei den Katzen. Ich habe eine Katzenallergie, aber bei dieser Katze kann ich einfach mein Haupt drauflegen und kann schlafen. Also wenn du was für dich, für deine Kinder, für deine Enkel oder du Urenkel ein tolles Geschenk mitnehmen willst, dann hast du damit eine zweifache Freude. Einmal die Freude für den Menschen, den du es kaufst, zum anderen aber auch der Reinerlös geht an die Menschen in Brasilien, die ganz große Hilfe von uns brauchen. Da gibt es 2 schwarze Geldbeutel, da kannst du einfach das Geld reinlegen. Man darf auch den Preis nach oben hochsetzen, ist kein Problem. Also dementsprechend eine wunderschöne Katze und davon gibt es einige dort. Und hier, das ist der ganz große Renner. Vielleicht haben die einen oder anderen ihn schon gekauft. Das ist ein Leseknochen. Und den benutze ich nicht diesen, sondern meinen zu Hause, immer wenn ich entweder Fernsehen gucke oder lese. Etwas ganz Tolles. Oder aber, da nimmst du ihn mit ins Bett und zwischen die Knie, da tut es ja manchmal weh. Oder aber du legst ihn unter den Arm. 1000 Möglichkeiten mit solch einem großartigen Leseknochen. Und erstaunlich ist, du kannst ihn in die Waschmaschine stecken, anschließend kommt er sauber und genauso wieder schön raus. Ein tolles Geschenk, ein Blumenstrauß, 12,50 Euro, kostet fast immer so viel. Der verwelkt nach einer Woche. Aber das hier hält Jahre und deshalb, ich möchte dir Mut machen, für dich selber, für andere Leute ein tolles Geschenk mitzunehmen, nicht zu vergessen. Und manch einer sagt, nun, ich vergesse immer, wo mein Schlüssel bleibt. Darum gibt es wunderschöne Schlüsselbänder. Da kann man, eigentlich kann man den Schlüssel dann nie mehr verlieren in dem Sinne, sondern man hat so einen langen Bändel da dran und das tut einfach gut. Ein schönes Geschenk eventuell für dich oder auch für andere. Du darfst dich gerne umschauen und am besten auch vieles einfach mitnehmen und sagen, ich will mithelfen, dass Menschen in ihrem Leid Hilfe erfahren. Eine tolle Gelegenheit und Gott möchte uns auch dabei helfen, von unserem eigenen ein Stück abzugeben. Zum anderen ist es ja auch ein sehr guter Gegenwert, den wir bekommen. Ich freue mich, mit euch zusammen diesen Gottesdienst zu erleben, weil Jesus mitten unter uns ist. Er hat gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich in ihrer Mitte. Ist doch toll. Ihn zu kennen, ist etwas Großartiges. Und ich bin so froh, dass wir miteinander feiern dürfen. Ich freue mich aber auch über persönliche Beziehungen zu eurem Pastor. Wir treffen uns jetzt wieder neu nach Corona öfter und ich finde das großartig. Er ist ein wunderbarer Mann. Ich denke, ihr dürft mal ihm wirklich einen Applaus geben. Er ist ein Mann, der mit einer Herzensliebe für Jesus lebt und auch für seine Gemeinde. Und ich bin so glücklich darüber, dass wir uns kennengelernt haben, schon vor einigen Jahren, und dass wir miteinander weiter auf dem Weg sind, voneinander zu lernen. Ich lerne von einem jungen Mann und er lernt von einem alten Mann. Und das ist das Gegenseitige, was uns einfach hilft. Und dementsprechend eben zu sehen, wie gut es ist, zu zweit unterwegs zu sein. Auch in solch einer Partnerschaft, in solch einer Begegnung, das tut einfach gut. Ich weiß nicht, ob du mit deinem Namen zufrieden bist. Mein Name ist Arno. Arno ist ein Hundename. Tatsächlich. Und zwar, wir waren im Vogelsberg, dort wohnte ich, und auf einmal rief jemand, Arno hierher, Arno bei Fuß. Und ich rief meine Frau Traudel, hast du mich gerufen? Ich war das nicht gewohnt von ihr. Und wieder, Arno hierher, Arno bei Fuß. Ich gucke mich um und dann sehe ich einen weißen Pudel und die Nachbarin hatte eben diesen Hund, der Arno hieß. Und ich kam nach Brasilien und dann hat man mich begrüßt und gesagt, herzlich willkommen, deutscher Schäferhund. Ich sage, wieso? Ja, das heißt so. Denn Pastor Allemand, also ich war ja aus Deutschland, Allemand, Pastor Allemand ist übersetzt deutscher Schäferhund. Aber ich beiße nicht. Ich bin mit meinem Namen sehr zufrieden, den meine Eltern mir damals gegeben haben. Bist du auch zufrieden mit deinem Namen? Vielleicht ist es ja mal interessant, wir können ja heute überall recherchieren, was bedeutet dein Name? Die Bedeutung eines Namens spielt ja auch eine ganz große Rolle. Wenn wir unseren Kindern einen Namen geben oder gegeben haben, haben wir es normalerweise sehr sorgfältig ausgesucht. Viele Vornamen haben ja besondere Bedeutungen und sind eben auch für die Eltern ganz wichtig. Wir waren gespannt in den letzten Wochen und Monaten, besser gesagt, wie würde sie heißen? Wie würde sie aussehen, unsere Urenkelin? Und dann kam die Nachricht am 15. August. Norma Marie heißt sie. Ein süßes kleines Mädchen hat uns zu Urgroßeltern gemacht. Toll, wir sind begeistert auch von solch einem Namen. Über viele Namen sprechen wir, ich kann mir so schlecht Namen merken, ich weiß nicht, wie dir das geht, Gesichter, ja, manchmal kann ich einem Menschen sagen, dich habe ich schon vor 20 Jahren gesehen, aber ich weiß nicht mehr, wie du heißt. Bei Gott ist das anders. Er kennt uns mit Namen und er hat Namen ausgesucht, auch ganz besonders für seinen Sohn, Jesus. Die Bibel spricht davon, dass rund zwischen 180 bis 200 verschiedenste Namensbenennungen von Jesus da sind. Und interessant, ich will uns nur die Begebenheit schildern, die Weihnachtsgeschichte, die kennen wir in wenigen Wochen, ist ja schon wieder Weihnachten, nicht wahr? So schnell geht das. Josef schläft und Gott spricht zu ihm im Traum, du sollst einen Sohn bekommen, den sollst du Jesus nennen, Gott mit uns. Und er trägt den Namen des prophetischen Wortes Immanuel, Gott mit uns. Ich kam nach Brasilien Vor vielen, vielen Jahren, 1979, sind wir ausgewandert, kommen dort in die Gemeinde und die Gemeinde heißt Emanuel. Dann habe ich gesagt, Leute, das ist falsch, das ist unbiblisch, was ihr da habt. Kennt ihr sowas, dass man schnell streitet über irgendwie ein paar wenige Worte oder Buchstaben? Nein, sagten sie, das ist richtig. Emanuel ist richtig. Nein, ich sage, das heißt Immanuel. Und so haben wir miteinander gestritten, eine ganze Zeit. Und dann sagte ich, hören wir auf zu streiten. Ich sage, Immanuel kommt aus dem Hebräischen und Emanuel kommt aus dem Griechischen. Ich sage, sind wir uns wieder eins? Ja. Es ist eigentlich die gleiche Bedeutung in der Richtung, Immanuel. Und wir werden gleich noch ein wenig mehr über ihn, den Namen Jesus, hören. Aber er hat viele Bezeichnungen, einige will ich uns nennen. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer hat heute Morgen Brot gegessen? Heb mal die Hände. War's gut? Trocken? Oder frische Brötchen? Manche Männer holen ja am Sonntagmorgen frische Brötchen. Ich war bei zwei, spätestens beim dreien sollte man ja aufhören. Ich war, sonst wird man querschlank. Aber dementsprechend ein wenig aufzupassen, ist sicherlich gut. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich mache dein Leben satt. Ich sprach dieser Tage noch mit einem Mann, der voller Sehnsucht ist. Und er sagt, eigentlich werde ich nie richtig satt. Ich sage, wieso? Isst du zu wenig? Nein, sagt er, ich sehne mich nach Lebenserfüllung. Ich war mal im CVM, da bin ich wieder abgehauen. Ich war bei den Buddhisten, da bin ich auch abgehauen. Und ich bin immer noch auf der Suche. Ich sehne mich nach Erfüllung. Und wir haben ein langes Gespräch miteinander geführt und ich habe ihm gesagt, was mein Leben satt macht, erfüllt. Ich sage, Jesus Christus, er ist das Brot des Lebens, er macht satt. Er erfüllt einen wirklich, er gibt einem die Kraft, die man braucht. Er hat noch mehr Namen, Erlöser. Wovon hat er dich gelöst? Vor wenigen Wochen kam ein junger Mann zu mir, Mitte 30, und er sagte, ich habe ein großes Problem. Ich brauche jeden Tag zwischen 15 bis 20 Zigaretten und ich will das gar nicht. Und dann beteten wir miteinander, er war Christ, glaubte viele Jahre schon an Jesus. Und ich sage, weißt du was, wir knien nieder und bitten Jesus, dass er dein Erlöser wird, dass er dich löst von dieser Sucht. Und so knieten wir nieder und er sagt, Herr Jesus, ich bin gebunden, ich bin süchtig, ich habe an falscher Stelle gesucht. Ich bitte dich, sei du jetzt mein Erlöser, löst du mich von dieser Sucht. Und wir knieten und er betete. Und ich sagte, weißt du, Jesus befreit. Er zog seine Straße fröhlich. Ich hatte ihm noch einen Rat gegeben. Ich sage, jedes Mal, wenn du die Sehnsucht hast nach einer Zigarette, wie lange hast du früher gebraucht für eine Zigarette? Er sagte, 3 bis 5 Minuten. Ich sage, okay, jedes Mal, wenn du meinst, du solltest eine Zigarette rauchen, geh raus, anstelle der Zigarette sprichst du 3 Minuten mit Jesus und dann kommst du wieder rein. Also keine Zigarettenpause mehr, sondern eine Jesuspause. Und dann schrieb er mir, Arno, ich bin die ersten Tage noch 10-mal draußen gewesen. Ich hatte Sehnsucht nach einer Zigarette, aber ich habe mit Jesus drüber geredet. Und er erlebte, dass Jesus Erlöser ist. Er löst. Manchmal geht das nicht so schnell, sondern immer wieder dann auch zu ihm zurückzukehren. Dafür hat Jesus den anderen Namen, das Lamm Gottes. Er hat unsere Sünde gesühnt. Er ist geopfert worden, als das Lamm Gottes für uns gekreuzigt, gegeben. Er ist der Mittler zwischen Gott und Mensch. Es gibt keinen anderen Mittler, es gibt keinen anderen Weg zu Gott als über Jesus. Er ist der Fels, Stern, auf den ich schaue, Fels, auf dem ich stehe, ein wunderbares Lied. Ist er dein Fels, dein Halt? Wo du sagst, so vieles wankt in unserer Zeit und Gesellschaft. Ich hätte nie gedacht vor 2 Jahren, dass sich diese Welt so rasant verändern würde. Du auch nicht. Wir leben in einer Welt, wo wir ganz neu Halt brauchen, einen Fels brauchen, eine feste Orientierung. Und Jesus sagt, ich will der Fels in deinem Leben sein. Ich will für dich da sein. Er ist aber noch mehr. Er ist die Auferstehung. Gab es bei dir schon mal eine Auferstehung? Ja? Gibt es ein Auferstehungsfest in deinem Leben? Vielleicht sagst du, hä? Doch. Wer da glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Das heißt also, Taufe ist ein sichtbares Zeichen, dass ein Mensch an Jesus Christus glaubt, dass er Jesus für ihn gestorben ist und dass Jesus auferstanden ist. Taufe ist ein sichtbares Zeichen, dass du sagst, ich glaube an den Auferstandenen, an Jesus. Er, der auferstanden ist, von ihm zu reden, heißt also, wir reden von einem lebendigen Gott, von Jesus, dem Auferstandenen. Wir haben keinen toten Gott, sondern er ist die Auferstehung. Er ist noch mehr. Er ist der Retter. Du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten. Er rettet dich aus Verzweiflung, aus Angst, aus Not. Er ist es, der Heiland heißt, der Wunden heilt. Und Menschen und du selber hast dir vielleicht auch viele Wunden zugefügt. Er ist der wahre Weinstock. Im Moment genieße ich meinen Garten. Auch vieles ist wohl sehr trocken. Aber die Weinstöcke, die treiben ihre Früchte und ich kann sie an jedem Tag genießen. Und Jesus sagt, ich bin der Weinstock. Ihr hängt an mir. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ihr braucht mich einfach jeden Tag neu. Er ist der, der sagt, ich bin das Haupt auch dieser Gemeinde. Nicht der Pastor, nicht die Ältesten. Jesus ist Haupt. Jesus ist Herr. Unter seiner Herrschaft wächst diese Gemeinde. Und unter seinem Licht strahlen wir untereinander auch an. Wir kennen den Namen, Jesus ist Friedefürst. Aber er heißt auch Immanuel. Immanuel. Über diesen Namen wollen wir ein wenig mehr nachdenken. Viele hundert Jahre vor seiner Geburt hat man schon seinen Namen gekannt. Hier eine kurze Begebenheit aus meiner Familie. Ich war noch nicht verheiratet, war als Evangelist schon unterwegs, wohnte in einer Bäckersfamilie für eine ganze Woche und wir hatten einen Jungen, der war so nett und so lieb. Der saß jeden Morgen mit mir am Frühstückstisch und der hieß Gunnar. Und dann habe ich später meiner Frau gesagt, wenn wir mal einen Sohn haben, dann muss der Gunnar heißen. Lange bevor der Junge gezeugt war, lange bevor er überhaupt geboren war, hatte er schon einen Namen und er heißt Gunnar. Weil die Begegnung mit solch einem Jungen so großartig war. Und was wäre das schön, wenn du eben sagst, ich bin Christ, weil ich Christus begegnet bin, dem Gesalbten. Und er hat mich schon gekannt, ehe dass ich auf diese Welt kam. Er kannte dich und er kennt deinen Namen auch an diesem Morgen. Sein Name, Immanuel. Gott mit euch. Das heißt also, hat er es nicht gesagt, ich bin bei euch alle Tage, an den schönen und an den schweren. Vielleicht werden die Tage, die Monate, die Jahre noch schwerer. Sodass wir ganz neu uns auf das besinnen, was wirklich zählt. Du bist bei mir, ich bin nicht alleine. Ich muss mich nicht fürchten vor irgendeinem Hund. Ich muss mich nicht fürchten vor den großen Gaspreisen, die explodieren und Strompreisen, sondern zu sagen, Herr, auch mitten in der Not und mitten in den Zweifeln und Ängsten bist du für mich da. Immanuel, Gott mit uns. Er hört nicht nur, er sucht uns. Schon auf den ersten Blättern der Bibel gibt es eine Begebenheit. Da ruft Gott und er sucht ihn. Adam, wo bist du? So sucht Gott den Menschen, der sich versteckt. Versteckt, weil er Fehler gemacht hat, weil er gesündigt hat. Ich fürchtete mich, sagt Adam. Darum versteckte ich mich. Furcht treibt weg von ihm. Völlige Liebe treibt die Furcht aus. Je mehr deine Liebe in deinem Herzen ist zu Gott, deinem Vater, zu Jesus, deinem Retter, desto mehr suchst du die Beziehung. Aber er, Gott selber, er möchte gerne wieder neue Beziehung mit dir und mit mir haben. Und dann gibt es eine weitere Begebenheit in der Bibel in 2. Mose 3, 7 und 8. Als aber der Herr sah, dass Mose hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach, Mose, Mose, er antwortete, hier bin ich. Er sprach, tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach weiter, Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger habe ich gehört. Ich habe ihr Leiden erkannt und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Hand der Ägypter. So ist Gott. Er kümmert sich. Er kümmert sich um sein Volk, Emmanuel. Und er sagt es dem Mose, ich habe mein Volk gesehen. Und noch mehr, er sah eine einzelne Frau. Auch eine Begebenheit aus dem Alten Testament, 1. Mose 16, 13, Hagar. Wer war Hagar? Erinnerst du dich an sie? Kennst du nicht, aus deinem eigenen Bekanntenkreis weniger, nur aus dem Bibellesen, nicht wahr? Das war die Hausangestellte bei Abraham. Die Magd, so hieß das früher, nicht wahr? Den Begriff kennt man nicht mehr, ist ja schon heute ganz diffamierend, irgendwelche Namen zu nennen, die man früher immer benutzt hat. Aber sie war geflohen vor ihrer Herrin. Was war passiert? Abraham hatte sie geschwängert. Und dann floh sie, weil sie ständig von Sarah gepiesackt wurde. Und sie läuft in die Wüste und ist völlig verzweifelt, schwanger zu sein von Abraham und sie in der Wüste alleine. Gott sagt ihr, kehr wieder zurück zu Sarah. Und die Schwierigkeit war für sie, mitten dort in der Wüste, ich bin so alleine, ich weiß nicht weiter. Und dann entdeckt sie auf einmal einen Brunnen. Und sie nennt diesen Brunnen, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Gott, der mich sieht. Und ich möchte es dir heute Morgen auch sagen. Er sieht dich. Er sieht dich manchmal auch in deinem Versteck. Er sieht dich in deiner Not. Er sieht deine Gedanken und er kennt sie schon von Ferne. Jesus sah die Menschen, die damals verirrt waren, Menschen, die keinen Hirten hatten. Er sieht uns, er an deiner Seite. Was sieht er bei uns? Enttäuschung? Ja, es gibt mancherlei Enttäuschungen, auch Gott gegenüber. Hat Gott dich enttäuscht, weil er deine Wünsche nicht erfüllt hat? Das kann sein. Enttäuschung ist ja eigentlich eine Notwendigkeit. Wir sind einer Täuschung erlegen. Und darum sollten wir wieder neu den Mut haben, zu sagen, Herr, habe ich dich richtig verstanden? Ich sehe dich, wie du deinen Kiefer verspannst am Tag oder auch in der Nacht. Ich sehe dich, wie du deine Luft anhältst und ich sehe dich auch mit deinen Tränen. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal geweint hast. Aber Emmanuel heißt, ich bin mit dir. Ich sehe dich in deinen Ängsten und deinen Nöten. Emmanuel. Vertrau mir doch, sagt er dir heute Morgen. Und noch etwas, wir bleiben noch ein wenig bei Hagar. Hagar kehrt also zurück und lässt sich weiterhin von Sarah piesacken. Quälen, es war furchtbar. Sie bekommt ihren Sohn Ismael. Und dann auf einmal geschieht eine Situation und die Sarah sagt, die Frau muss raus hier aus dem Haus, mit der will ich nichts zu tun haben. Ich will nicht, dass ihr Sohn mit meinem Sohn erbt, schick sie weg, Abraham. Und Abraham, er hatte ja Ismael gezeugt. Es war doch auch sein Sohn. Und dann sagt Gott dem Abraham, hör auf deine Frau. Fällt uns Männern ja manchmal schwer, nicht wahr? Aber manchmal ist es gut, auf die eigene Frau zu hören. Ihr Männer, habt mal den Mut, wieder neu auch hinzuhören. War ja schon verrückt, nicht wahr, was Gott da verlangte. Abraham schickt diese Frau Hagar in die Wüste mit ihrem Sohn. Und was macht der Abraham? Er packt ihr einen Schlauch mit Wasser zusammen und gibt ihr noch Nahrung. Und dann schickt er sie in die Wüste. Schrecklich, würden wir heute sagen. Wie kann man nur so unhuman sein? Das geht doch gar nicht. Gott muss sich doch drum kümmern. Und er muss den Abraham doch gebrauchen. Abraham, kümmere dich um deinen Sohn. Kümmere dich um die Frau, die du geschwängert hast. Und Gott sagt, schick sie in die Wüste. Ich verstehe Gott oft nicht und ich vermute mal, dass die Hagar das auch überhaupt nicht begriffen hat. Hat sie auch nicht. Denn du kannst das weiter nachlesen Und man staunt einfach nur darüber. Gott sprach zu ihm: Lass es dir missfallen wegen des Knaben und der Magd. Gehorche deiner Frau. Und dann geht die Geschichte eben weiter. Sie setzt sich gegenüber, ja, einen Steinwurf weg, wirft ihren Jungen dahin. Sie verdursten beide. Sie stehen vor dem Tod, alle beide. Gott lässt das zu. Verzweifelte Situation einer Hagar mit ihrem Sohn, der gerade am Verdursten ist. Gott hat sie sogar in die Wüste geschickt. Ich verstehe Gott oft nicht. Situationen, die wir nicht begreifen können. Und als sie völlig verzweifelt ist und nur noch den Tod vor Augen hat, hört Gott das Geschrei des Knaben, des Jungen. Und er sagt: Ich habe das Geschrei des Jungen gehört. Hagar, nimm diesen Sohn an die Hand. Und dann ist sie herausgefordert als alleinerziehende Mutter und nimmt ihren Sohn an die Hand. Und dann entdecken sie einen Brunnen. Und Wasser heißt Leben. Und wir merken das ja auch jetzt gerade in unserer Zeit. Und Gott sprach zu der Hagar: Ich will aus ihm ein großes Volk machen, aus dem Ismael. Das heißt also, Gott hat nicht verachtet, aber er hat in Krisensituationen hineingeführt. Und dort entdeckt sie einfach, Gott hört. Gott hört auch das Schreien eines Kindes. Gott hört auch dein Schreien. Er hat auch mein Schreien gehört. Auch das will ich uns kurz schildern. 2 Tage vor Weihnachten letzten Jahres bekamen wir eine ganz schlimme Nachricht. Unsere Tochter, 40 Jahre alt, Ärztin, kommt mit der Nachricht und sagt: Ich habe Leukämie, eine schnell grassende Leukämie. Und ich werde wohl sterben müssen. Weißt du, was dann dein Vater macht? Er schreit. Hast du schon mal zu Gott geschrien? Wann hast du das letzte Mal gebrüllt auf den Knien vor Gott? Ich habe es getan. Ich habe gesagt: Herr, es ist meine Tochter, die kannst du nicht nehmen. Und sie selber schrie zu Jesus. Und Gott hat viel Gnade geschenkt. Sie war wochenlang in Marburg in einer Spezialabteilung. Und dann hat Gott eine Türe geöffnet, ein Knochenmarkspender wurde gefunden, was ja nicht leicht ist. Zwischen 10.000 und 2 Millionen die Wahrscheinlichkeit. Gott hat Gebet erhört. Aber in dieser Situation, wo du nicht weißt, was geschieht mit deinem Kind, und sie sagt dann immer wieder: Papa, bete für mich. Ich weiß, ich will noch nicht sterben, ich bin noch so jung. Und dann haben wir zu Gott geschrien. Und dann haben wir erlebt, was es heißt, Emmanuel, Gott mit uns, an der Seite mit ihm, durch Leid zu gehen, durch Wege, die du nicht verstehst. Und es waren schwere Monate. Jetzt haben wir August. Sie war am Donnerstag noch bei uns. Ihre Haare wachsen wieder. Sie hat noch einige Monate der Sorge und der Angst vor sich, aber es gibt keine Tumorzellen mehr. Und sie ist auf einem wunderbaren Weg. Emmanuel. Gott mit uns, auch in den ganz großen, tiefen Lebenskrisen, wo wir nur noch schreien können, wo du heulst, wo du sagst: Mein Gott, wo bist du denn? Ich habe dich gepredigt, ich habe von dir geredet. Jetzt erwarte ich von dir, dass du meine Tochter in deine Hand nimmst. Und dann erlebst du auf einmal, was es heißt, seine Nähe zu erleben. Er hört dich, wenn du leise weinst. Er hört deine vielen inneren Fragen in deinem Herzen. Er hört auch dein Schimpfen. Gott hält auch dein und mein Schimpfen aus. Ich höre dich, wenn du wütend bist, vielleicht auch auf dich selber. Ich verstehe deine Gedanken und ich verurteile dich nicht, sagt er. Nicht alle Situationen gehen so aus wie bei uns, bei unserer Tochter. Wir waren bereit, auch wenn es unheimlich schwer war, zu sagen: Mein Gott, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Gott hört, wenn wir zu ihm rufen. Ich höre dich, wenn du meinen Namen anrufst. Denn wer den Namen des Herrn anruft, findet Rettung, findet Hilfe, auch ewige Hilfe, für alle Zeit bei ihm zu sein, Jesus, den Retter, anzurufen. Ich kann Hagar nicht verstehen. Aber sie ist durch ganz große Tiefen gegangen. Aber sie hat eines in all den Tiefen erlebt: Gott hat sie nicht allein gelassen. Er hat Wege zugelassen, die man nicht begreifen kann. Er hat Hoffnungslosigkeit zugelassen, die für uns im humanen Denken überhaupt nicht nachvollziehbar sind. Mein Gott, ich verstehe dich nicht, aber ich vertraue dir. Er kennt unser Leid. Und er weiß auch um Situationen, die wir selber nicht einordnen können. Ja, wir sind oft traurig. Und es gibt Situationen, die uns sehr tief schmerzen. Mein Gott, deine Wege mit mir sind manchmal unverständlich. Und doch steht über alledem Emmanuel, Gott mit uns. Ich habe vor wenigen Tagen mich an ein Lied erinnern müssen. Es ist ein älteres Lied. Es ist in ganz schwierigen Kriegssituationen entstanden. 1943 in Stalingrad. Ich will es uns lesen, weil es solch eine tiefe Botschaft hat. Erscheinen meines Gottes Wege mir seltsam, rätselhaft und schwer und gehen die Wünsche, die ich hege, still unter in der Sorgenmeer. Will trüb und schwer der Tag verrinnen, der mir nur Schmerz und Qual gebracht, so darf ich mich auf eins besinnen, dass Gott nie einen Fehler macht. Wenn über ungelösten Fragen mein Herz verzweiflungsvoll erbebt, an Gottes Liebe will verzagen, weil sich der Unverstand erhebt, dann darf ich all mein müdes Sehnen in Gottes Rechte legen sacht und leise sprechen, auch unter Tränen, dass Gott nie einen Fehler macht. Drum still mein Herz und lass vergehen, was irdisch und vergänglich heißt. Im Lichte droben wirst du sehen, dass gut die Wege, die er weist. Und müsstest du dein Liebstes missen, ja, gingst durch kalte, finstere Nacht. Halt fest an diesem selgen Wissen, dass Gott nie einen Fehler macht. Emmanuel, Gott mit mir, Gott mit uns. Viele Wege in unserem Leben bleiben ein großes Geheimnis. Ein Geheimnis und wir bekommen keine wirkliche Antwort. Und vielleicht schreist du auch manchmal, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus hat diesen Schrei dort am Kreuz ausgerufen. Einmalig für uns alle. Jeder, der Jesus vertraut, muss nie mehr von Gott verlassen sein. Denn die Gottverlassenheit hat er für dich auf sich genommen. Er schrie es hinaus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und er hat die Gottverlassenheit für dich ertragen, den Tod für dich ertragen, die Sünde für dich gesühnt, die Strafe auf sich genommen, damit du Frieden hast. Emmanuel, Gott mit uns. Und wenn du nichts mitnimmst aus diesem Gottesdienst, dann denk aber an Emmanuel. Mein Gott, ich verstehe dich nicht, aber ich will dir vertrauen. Nur ein kurzer Name, Emmanuel oder Emmanuel. Es lohnt nicht, darüber zu streiten. Es ist aber ganz wichtig, dass du weißt, dieser Emmanuel lebt in mir. Er ist mein Retter, er ist meine Kraft, er ist meine Hilfe. Emmanuel. Amen.